Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Wir sind im neuen Jahr, also erstmal allen ein gutes neues Jahr, auch dir, lieber Patrick. Schön, dass du heute wieder da bist.
Vielen Dank.
Und wir haben uns gedacht, wir machen heute mal eine Neujahrsfolge. Und was passt besser zum Neujahr als gute Vorsätze? Ich meine, wir sind jetzt schon wieder ein, zwei Wochen im Jahr, wahrscheinlich bei ganz vielen schon gescheitert, traurigerweise. Die guten Vorsätze, das ist ja die traurige Realität, dass die meisten schon so 14 Tage, drei Wochen später leider wieder die alten sind. Und wir wollten heute mal so ein bisschen beleuchten, wie kann man denn die guten Vorsätze angehen, dass es vielleicht doch klappt? Wie lange muss ich denn was machen, dass die Routine sich einspielt und all solche Dinge? Und welche Fehler kann man vielleicht vermeiden? Was sind so die typischen Fehler? Ich hatte die Tage auch mal eine bisschen provokative Insta-Story dazu gemacht, die viel Feedback gab, wo ich gesagt habe, hier einfach das Weite suchen, immer wenn euch irgendjemand ganz, ganz schnelle Erfolge und die 3-Wochen-Diät und 4-Wochen-Stoffwechsel-Diät oder sonst irgendwas direkt wegrennen. Und es nachhaltiger angehen, aber das Format Podcast hier eignet sich natürlich dazu, das etwas dezidierter aufzudröseln und euch ein bisschen was mitzugeben, wie ihr das richtig angehen könnt. So, womit steigen wir ein, Patrick? Vielleicht steigen wir mal mit den großen Gefahren ein, oder? Was würdest du sagen?
Ja.
Bei den Vorsätzen.
Ja, die Gefahren von guten Vorsätzen. Ich glaube, es gibt eh zwei Lager, ja. Eine, die sagen, ja, natürlich, ich mache mir jedes Jahr Vorsätze, und die anderen halten gar nichts davon oder sagen, ich brauche ja gar keine Vorsätze. Nee, ich brauche kein Neujahr, um meine Vorsätze umzusetzen.
Ich bin da auch so ein 50-50-Lager. Also
ja.
Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich jedes Jahr, Ende des Jahres, für mich wie so eine Visionsplanung fürs nächste Jahr mache. Das ist jetzt nicht das typische, ich möchte abnehmen oder irgendwas, sondern tatsächlich auch so Businesspläne, finanzielle Pläne, Wünsche, also so trivial gesagt, was möchte ich verdienen im nächsten Jahr, was sind meine Ziele, was sind so meine, dann drösel ich das runter, das mache ich seit vielen, vielen Jahren. Also ich bin schon jemand, der so sagt, das Ende vom Jahr ist für mich eine Zeit, wo ich so ein bisschen Resümee ziehe, wie war das letzte Jahr, das so für mich so ein bisschen irgendwie runterschreibe und auch das nächste Jahr für mich so ein bisschen vorausplane. Also ich möchte nicht sagen, dass jetzt irgendwie jegliche Vorsätze oder im neuen Jahr etwas sich vorzunehmen, anders oder wie auch immer zu machen, schlecht ist. Nein, ich glaube, dass das ein sehr, sehr mächtiges Tool sein kann, auch für sich selbst, gerade wenn man es runterschreibt, für sich selbst runterbricht in Zwischenziele und all diese Dinge. Ah, guck an, siehste. Das meine ich nicht, sondern was ich natürlich typisch meine, was ich auch in der Story gesagt hatte, dass die Leute sich halt vornehmen, am 1. Januar verändere ich mein komplettes Leben und ich werde von komplett unsportlich der neue Modelathlet sozusagen. Dann Ende des Jahres sich nochmal richtig voll fressen, sorry die Ausdrucksweise, weil sie dann sagen, jetzt gönne ich mir nochmal.
Über die Feiertage?
Genau, weil Januar geht's dann ja los, dann ändere ich ja alles, deshalb esse ich heute nochmal doppelt und dreimal so viel, weil bald ist das ja vorbei, ne? Sich dann Equipment kaufen für tausende Euro. Weil sie brauchen dann ja die Sportklamotten, sie brauchen die neue Apple Watch, sie brauchen, weiß ich nicht was alles, die Laufschuhe und sonst irgendwie was.
Über die sich dann 2 Wochen später Leute bei Kleinanzeigen freuen.
Zum Beispiel. Und dann am 1. Januar quasi anfangen mit einem Hardcore-Sportprogramm und nichts mehr essen, übertrieben gesagt. Also Kalorien drastisch runterfahren, Sportpensum hoch, der Körper weiß gar nicht, was los ist, alle Systeme überfordert, der Körper nur gestresst, die Leute fühlen sich unwohl, kriegen Schmerzen, kriegen, weiß ich nicht, Muskelkater des Zorns und alles, was dazugehört, übertreiben es also so sehr, dass sie dann einfach nach einer Woche oder zwei schon wieder völlig durch sind, nur Wasser verloren haben, sich nichts Gutes getan haben und einfach nie in eine Routine reinkommen und eigentlich das wieder gleich endet, wie es jedes Mal endet so.
Ja.
Ich meine diese Form von Vorsätzen. Und jetzt war, glaube ich, schon ganz viel drin, was so typisch falsch gemacht wird. Und das würde ich gerne mal vielleicht ein bisschen auch aufdröseln im Positiven. Wie kann man sich denn dieses Ziel vornehmen. Und es fängt schon an bei den richtigen Zielen, möchte ich auch sagen. Also dieses Ziel ist ja oft schon so, ich möchte wieder in die und die Hose passen oder ich möchte dies und jenes Zielgewicht. Das ist kein gutes Ziel, kein gesundes jedenfalls. Weil einfach nur abnehmen, einfach nur leichter werden, hat mit gesund oder fit nichts zu tun. So, dementsprechend auch, wie definiere ich denn ein richtiges Ziel? Was ist denn ein sinnvolles Ziel? Und wie kann ich das angehen, dass ich eine Chance habe, das auch realistisch zu erreichen? So.
Jetzt hast du meine Liste, die ich vorbereitet habe, schon fast vollständig abgearbeitet.
Naja, es war ja sehr oberflächlich. Da können wir hier und da schon noch ein bisschen in die Tiefe gehen.
Natürlich.
Ja, ich bin ja immer nur fürs gefährliche Halbwissen da. Und du bist dann da, das Ganze mit Wissen zu untermauern. Weißt du?
Okay, ja. Dann untermauere ich.
Das wäre doch schön.
Ja, aber ich würde das auch gerade nochmal aufgreifen, was du vorhin von dir selbst geschildert hast, dass du so zum Jahresende auch nochmal reflektierst und deine Planung fürs nächste Jahr machst. Ich mache das übrigens genauso. Und dass man das am Jahresende macht, ist, wie jeder weiß, relativ verbreitet. Aber warum ist das so? Und da habe ich mich jetzt auch im Vorfeld mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, weil es da in der Psychologie auch einen Begriff für gibt, nämlich der sogenannte Fresh Start Effekt. Der bezieht sich jetzt nicht zwingend auf den Jahreswechsel, sondern auf wichtige Ereignisse im Jahr. Ja, es kann auch der Geburtstag sein, es kann auch ein Abschluss sein von Ausbildung oder Schulbildung oder wie auch immer. Man spricht dort eigentlich von sogenannten Temporal Landmarks. Ja, also einfach Meilensteine in der zeitlichen Verlauf des Jahres. Und die sind bekannt dafür, dass sie dann Verhaltensänderungen besonders begünstigen oder zumindest die Absicht, Verhalten zu ändern, besonders begünstigen. Warum ist das so? Und das fand ich jetzt dann auch ganz spannend, weil ich war ähnlich wie du auch so 50-50 gespalten. Macht es jetzt überhaupt Sinn, Vorsätze zu formulieren oder nicht? Ja, macht es aus verschiedenen Gründen. Nämlich mit solchen Temporal Landmarks verbinden Menschen die gedankliche Separation mit der Vergangenheit. Das heißt, die können da einfach besser abschließen und etwas Neues aufbauen, etwas Neues integrieren in ihren Alltag. Und was das Ganze auch noch begünstigt ist, dass das, also vor allem beim Jahreswechsel, dass es ja ganz vielen Menschen so geht. Das heißt, für eine Veränderung der Ernährung, der allgemeinen Verhaltensweise ist auch das gesamte soziale Umfeld viel empfänglicher. Das heißt, die reagieren da wohlwollender, weil es ihnen vielleicht genauso geht. Man motiviert sich gegenseitig, weil alle irgendwie zumindest grob ähnliche Ziele verfolgen. Und natürlich fällt sowas dann da leichter und natürlich bietet sich deshalb der Jahreswechsel dann auch an. Ja. So viel zu dieser Fresh Start Theorie oder dem Fresh Start Effekt, wie er eigentlich heißt. Und wie du jetzt auch schon angesprochen hast, ist halt nicht nur wichtig, dass man etwas als Vorsatz formuliert, sondern was man formuliert und wie man es formuliert. Da hast du schon das Beispiel jetzt gebracht mit, ja, ich möchte abnehmen. Ab Januar nehme ich ab. So, wenn ich dann jetzt der Trainer wäre und ein Kunde käme zu mir oder eine Kundin und würde sagen, ich möchte gern abnehmen, dann wäre meine erste Frage, ja, wie viel und bis wann?
Genau.
Ja, weil, und das ist ganz wichtig und das vergessen leider ganz oft Menschen, wie möchte man denn überhaupt das Ziel erreichen, wenn kein Ziel im Sinne von Ausmaß und Zeitrahmen definiert ist. Also ab wann habe ich denn abgenommen? Nach einem Kilo oder nach 11? Wann ist das Ziel erreicht? Und dann bringt mich das eigentlich zum nächsten Gedanken. Natürlich gibt es immer das große übergeordnete Ziel. Beispielsweise eine Person mit 30 Kilo Übergewicht wird wahrscheinlich gerne 30 Kilo abnehmen. Macht es aber Sinn, das als Ziel zu definieren? Als einziges?
0,0.
Ja.
Aber also da müssen wir ganz kurz einhaken, glaube ich, weil das eine ist ja so dieses, wenn du dir Ziele setzt, dass sie halt irgendwie messbar sein müssen, dass sie erreichbar sein müssen, dass ich also diese Klarheit habe, was, also diese Zieldefinition, worauf du, glaube ich, gerade hinaus wolltest.
Genau.
In diesen körperlichen Zielen haben wir ja noch andere Facetten, die es noch schwieriger macht. Also wenn ich mir jetzt das Ziel nehme, ich möchte Millionär werden, dann kann ich irgendwie halt bemessen, habe ich 1 Million, ja oder nein. Und das ist relativ klar irgendwie. Bei uns ist jetzt ja noch das Problem in diesem Gesundheitsbereich, dass 30 Kilo abnehmen, ich möchte ja zum Beispiel 30 Kilo Fett abnehmen. So, das heißt, ich müsste eigentlich noch differenzieren, Fettmasse, Muskelmasse und so weiter. Dafür brauche ich aber schon wieder die technischen Gegebenheiten, eine Bioimpedanzwaage, ich brauche das Fachwissen dazu, das überhaupt auseinanderhalten zu können. So, dann ist überhaupt die Frage, ist denn 30 Kilo abnehmen überhaupt das Ziel, was Sinn macht? Oder wäre es viel sinnvoller zu sagen, hey, ich werde erstmal im Kern gesund, ich werde stärker, ich baue Muskelmasse auf. Und in diesem Prozess ist die Chance groß, dass die Fettmasse sich verringert, ohne dass das mein obervordergründigstes Ziel ist irgendwie, ne? Das heißt, in unserem Gesundheitsbereich haben wir nicht nur die normale Schwierigkeit von Zielen, ne, die eh schon bei jedem Ziel, was man sich setzen kann, eine große Rolle spielen, ne, sind die in genug Schritte runtergebrochen und all diese Dinge. Kommt ja bei uns noch dazu, dass viele eben diese Ziele gar nicht greifen können, weil sie das Fachwissen nicht haben. Also die haben dann halt eben, ich möchte wieder 20 Kilo weniger wiegen wie früher, aber das jetzt, nehmen wir das Beispiel, die würden die Abnehmspritze nehmen, machen aber sonst nichts richtig, die 20 Kilo gehen runter, aber die wären halt kein Stück gesünder hinten dran. Ne? Also kein Stück ist es vielleicht übertrieben, weil 20 Kilo irgendwie Körpermasse abbauen wahrscheinlich zumindest mal kardiovaskulär immer irgendwie positive Effekte hat, aber sie würden wahrscheinlich so viel Muskeln verlieren auf dem Weg,
genau,
weil sie ihr Protein nicht im Griff haben, weil sie nicht genug trainieren, keine Wachstumsreize setzen und so weiter, dass sie vielleicht sogar weniger gesund wären wie vorher. Könnte zumindest man ein Szenario sich vorstellen, so. Und das ist ja die Schwierigkeit bei uns in unserem Segment für die normalen Menschen da draußen. Und drum hoffe ich, dass wir euch da ein bisschen was mitgeben können, dass ich halt da schon allein das richtige Ziel brauche. Also ich glaube, dieses Abnehmen ist so, also rein an der Waage festgemacht, eins der dümmsten Ziele, die ich haben kann.
Ja.
Und das häufigste wahrscheinlich. Also wenn jetzt normale Menschen ehrlich interviewen würden, die meisten machen es wahrscheinlich an der Kilogrammzahl auf der Waage fest. Und das ist halt das Dümmste, was du machen kannst.
Also es gibt natürlich Populationen, wo das Sinn macht. Ja, also bei adipösen Menschen, extrem übergewichtigen, da kann man das natürlich dann auch machen. Aber wie du sagst, bis zu die meisten Grad. Bis zu einem gewissen Grad, genau. Also selbst da spielt der Erhalt der Muskelmasse eine Rolle. Selbst da spielt der Erhalt der Gesundheit oder eigentlich sogar Verbesserung der Gesundheit eine Rolle. Aber für die allermeisten Menschen stimme ich dir voll und ganz zu. Bin ich komplett bei dir. Und ja, ich wollte genau auf diese Zielformulierung hinaus, denn das, was Menschen als Neujahrsvorsätze formulieren, sind ja häufig Ziele. Und mit den Zielen gehen sie in ein Fitnessstudio und sprechen eine Trainerin oder einen Trainer an und der würde dann entsprechend dieser Ziele als Dienstleister vielleicht einen Trainingsplan erstellen. Im schlimmsten Fall, ohne das nochmal kritisch zu reflektieren. Ja, vielleicht auch ein Appell an alle Trainerinnen und Trainer da draußen. Das, was ein Kunde euch gegenüber äußert, das darf immer nur nicht mehr und nicht weniger als ein Motiv des Kunden sein. Das ist das Motiv, weshalb die Person zu euch gekommen ist. Das finale Ziel, also was erreicht werden sollte, damit ja dieses Motiv erreicht wird oder dass die Person das bekommt, was sie benötigt, das Ziel sollte dann idealerweise zumindest im Beisein von Trainerinnen und Trainer gemeinsam formuliert werden. Und zwar nach konkreten Regeln. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon direkt zu übergehen wollen, zur SMART-Regel.
Gerne. Ja. Gerne, ja.
Also SMART-Regel dürfte dir als Unternehmer ja auch bekannt sein. Vielleicht willst du das gerade mal übernehmen.
Nee, mach mal. Ich habe die SMART-Regel gelernt im NLP Practitioner das erste Mal.
Ah ja, okay.
Da ist das auch ein Thema. Aber mach du mal.
Ja, also erstmal vielleicht, um dieses Akronym aufzuschlüsseln, SMART, was bedeutet das? Erstmal spezifisch. Ja, S für spezifisch. Das heißt, ein Ziel sollte natürlich sehr konkret sein. Einfach nur abzunehmen, ich möchte Gewicht verlieren, wäre nicht spezifisch. Denn das, was die meisten Menschen wollen, ist ja, sie wollen Körperfettmasse verlieren. Nicht einfach nur Gewicht, weil das würde ja auch sonstige Körpergewebetypen, wie zum Beispiel Muskelmasse, einfach inkludieren. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die würden ihre Muskelmasse gerne behalten. Ja. Also spezifisch erstmal wirklich konkret definieren, was ist denn eigentlich das Ziel, was ist das, was ich tun oder erreichen möchte. Dann das M steht für messbar. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Ja. Also es muss ein Ziel sein, das man auch messen kann. Und dann auch so definiert werden, also in Kilogramm oder eine Verringerung des Körperfettanteils in Prozent. A steht für attraktiv, das heißt, es muss etwas sein, wofür die Person, die das Ziel verfolgt, auch brennt. Also sie muss intrinsisch motiviert sein, dieses Ziel erreichen zu wollen. Oder extrinsisch, falls man jemanden findet, der einen dafür bezahlt, dass man Gewicht verliert. Ja? Also vielleicht hat man das Glück. Das R steht für realistisch, also es sollte natürlich attraktiv sein, aber es sollte sich in einem Ausmaß bewegen, was in der angesetzten Zeit, und da sind wir bei dem T, Time, ja, dann auch tatsächlich umsetzbar ist. Wenn ich sage, ich möchte 50 Kilo in 3 Monaten verlieren, dann ist das sicherlich nicht realistisch. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte gern, je nach Ausgangslage, 5 Kilogramm in 3 Monaten reduzieren, dann ist das sicherlich auch schon eine Menge, aber es ist schon noch irgendwo realisierbar. So viel zur SMART-Regel. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert.
Und da fängt es halt schon wieder an, ich glaube, zu wissen, dass der Otto-Normal-Mensch draußen schon das realistisch nicht richtig einschätzen kann.
Ja.
Na, also, wenn es jetzt darum geht, wie viel Fett kann ich verlieren, in welchem Zeitraum, vor allem noch das einigermaßen gesund oder ohne, dass mein Körper völlig in alle Notprogramme reinläuft, die irgendwie von der Mutter Natur uns gegeben wurden, dann haben die meisten Menschen dafür keine realistische Einschätzung. Natürlich auch dadurch geprägt, dass jede Frauenzeitschrift, Fitnesszeitschrift, sonst irgendwas seit Jahren 3 Milliarden verschiedene Diätideen durchs Dorf treiben, ja. Also mir fehlt der Übergang von Diätsau durchs Dorf treiben. Aber du weißt, was ich sagen will, ja. Ne? Also du hast halt dann von der Pasta-Diät über Low-Carb, Stoffwechsel-Diät, ich weiß nicht, was es über die Jahre alles gab. Auch ich habe davon vieles gemacht. Also ich war früher auch ganz, ganz oft davon betroffen, dass ich jegliche Ernährungsform, die es irgendwo gab, probiert habe. Intermittierendes Fasten war das Letzte, womit ich viel Zeit verbracht habe, wo mich Gott sei Dank der Jörg von errettet hat. Aber da sind einfach so viele Unwissenheiten da, Unklarheiten da, also so viel Unwissenheit da bei den Menschen oder falsches Wissen und natürlich auch propagiert durch eine ganze Industrie, muss ja. man ja mal sagen. Nicht nur Influencer, sondern einfach auch wirklich ganze Industrien, die davon leben, dass irgendwelche Bücher verkauft werden, Zeitschriften verkauft werden mit irgendwelchen wilden
Produkte.
Oft ja. mit super wenig Evidenz dahinter, wenn wir das Wort mal wieder verwenden wollen, wo dann irgendwie die Leute glauben, ich kann eben jetzt 10 Jahre Misswirtschaft mit meinem Körper in 3 Wochen wieder gerade biegen. So, ne, das ist, also dieses R im Smart ist für den Normalmenschen, ohne dass er sich professionelle Hilfe holt, schon ein Riesenthema, glaube ich.
Ja. Und dafür wird aber halt eben von dieser Maschinerie gerade das Attraktiv sehr, sehr hart ausgeschlachtet.
Hundertprozentig.
Ja. Also, gibt ja ganze Produktstränge oder Coachings, ja. Abnehmensstrategien, Sachen, wie auch immer.
Sachen, die durchaus funktionieren und so, ne? Also ich will jetzt nicht alles schlecht reden, aber ganz oft ist halt eben so, dass es halt, ja, irgendwie die Menschen stehen halt extrem oder lassen sich extrem leicht von diesen ganz unrealistischen Sachen. Also dieser Wunsch, es ganz schnell zu regeln, ganz kurz hinzukriegen, ne? So. Der ist so stark, dass man da jede Vernunft ausblendet irgendwie, dass es vielleicht mit Menschenverstand von vornherein Schwachsinn ja. ist zu glauben, es geht jetzt in 3 Wochen. Weißt du?
Ja, aber
weil wir so sehr so wollen, wir haben so diesen Wunsch in uns, ganz schnell so oder so auszusehen oder weiß ich nicht, und dann wieder essen zu können wie vorher, das ist ja auch genau. so ein Thema, ne? Wenn du jetzt 3-4 Wochen eine Hardcore-Diät machst und dann glaubst, dann gehst du in den alten Verhalten zurück und dann bleibt es so. Wie kommt man darauf, weißt du?
Ja.
Aber da ist der Wunsch so groß, dass die Leute das immer wieder machen. Also ich kriege das ja hier in Gesprächen mit, auch im eigenen Bekanntenkreis und so, wie viele dann irgendwelche Saftkuren, ja, Mimi Krause, verzeih mir, ich will dir trotzdem noch ein paar Geräte verkaufen, aber die Saftkur-Geschichten und so, boah, das ist halt alles so, das kann man, wenn man gesund ist, mal machen, als irgendwie für was auch immer. Aber jetzt irgendwie zu glauben, das verändert dein Leben, wenn du stark übergewichtig bist oder so, das ist einfach, da sind langfristigere Strategien einfach nötig, ja.
Vor allem, wenn es gesund und nachhaltig sein soll.
Das ist nachhaltig vor allem, ja.
Aber
ich glaube nicht mal, dass es ungesund ist, mal eine Saftkur zu machen oder irgendein Fasten oder sonst
nee,
was.
Nee, nee, darum ging es mir gar nicht.
Ist gesund sogar, aber es ist halt nicht nachhaltig.
Es ging mir eher darum, die Ziele in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. Das ist häufig halt eben mit, ja, negativen Effekten auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit langfristig verbunden. Und aber man hat es halt eben mit Menschen zu tun. Das ist auch gar nicht schlimm. Und natürlich ist es auch erstmal gar nicht verwerflich, ein Ziel in kürzerer Zeit erreichen zu wollen. Aber man sollte das als Verbraucher, also als Trainierende oder Trainierende, einfach auch mal kritisch selbst reflektieren, ob das überhaupt sein kann. Also dieser Realismus. Der ist nicht nur Verantwortung von Trainerinnen und Trainern, sondern auch von denjenigen, die halt eben ins Studio gehen und dieses Ziel erreichen möchten. Und dann eine kleine Anekdote, weil ich das mal selbst erlebt habe. Da ging es auch um Trainingsgeräte, und zwar um Crosstrainer. Im Studio habe ich damals während dem Studium parallel noch als Trainer gearbeitet. Und die hatten 4 Crosstrainer. 3 von der gleichen Marke und einen Crosstrainer von einer anderen Marke. Und je länger ich dort gearbeitet habe, desto eher ist mir aufgefallen, dass Leute drauf warten, bis dieser eine Crosstrainer von der anderen Marke frei wird, ja, obwohl von den anderen dreien. Das war natürlich Milan Crosstrainer. Sehr gut. Spaß beiseite. Und dann waren aber von den anderen dreien waren noch welche frei und die haben da Schlange gestanden, übertrieben gesprochen, hinter diesem einen. Und dann bin ich irgendwann mal hin und hab gefragt, sag mal, warum geht ihr denn nicht auf einen von den anderen dreien? Und dann haben die gesagt, ja, wenn ich dort genauso lange draufgehe wie auf die anderen, dann hab ich dort mehr Kalorien verbraucht. Weil das Gerät so anzeigt. Ja? Also
ja,
muss man vielleicht dann auch mal kritisch reflektieren, ob das sein kann, wenn man die gleiche Arbeit verrichtet.
Bei uns zeigen wir ja sehr realistische Kalorienwerte an, wie du weißt. Und da kriegen wir oft Kritik für.
Weil es zu wenig ist.
Zu wenig ist, ja.
Ja.
Aber das ist halt, ja, wir könnten natürlich auch alle anlügen oder uns selbst belügen, aber das bringt uns halt nicht weiter an der Stelle. Ne?
Nee, bringt niemanden weiter.
Aber das ist genauso dieses Ding, ja. Und das ist auch das Gleiche mit den ganzen Wearables und so, die dir halt Kalorien einschätzen. Das ist schon alles ganz gut, um dir mal so eine Idee zu geben. Aber ja, ist halt alles nicht zwingend, entspricht nicht alles zwingend der Realität. Aber lass uns mal nochmal bei den Sachen bleiben, ohne zu sehr abzudriften. Ich glaube, das Smart ist trotzdem etwas, was ihr euch, und das könnt ihr gerne nochmal googeln, wenn ihr das hier jetzt hört, das ist etwas, was ich für alle Ziele nutze tatsächlich. Im NLP geht man gerade auf das Attraktiv sehr, sehr stark ein. Also auch in Übungen, dann in Formaten nennt man das im NLP, wo man dann wirklich auch mit den Leuten rausarbeitet, ist es wirklich für dich attraktiv? Also ist dieses, wenn du dann so und so bist, fühlst du dich dann wirklich so, wie du es dir jetzt gerade so mal kurz einredest? Also da geht man sehr tief in dieses Attraktivthema rein, weil du daran halt einfach sehr viel festmachen kannst, funktioniert es nachher oder funktioniert es nicht. Weil viele haben ja auch so kurz diese Idee, aber es ist in Wahrheit nicht attraktiv genug für sie, das aufzubringen, was nötig ist, um ans Ende zu kommen.
Jetzt meine persönliche Ansicht. Ein Ziel zu definieren, ist eine suboptimale Methode, um das Ziel zu erreichen.
Mhm.
Und zwar, weil wenn nur das Ziel selbst attraktiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das tue, was dafür notwendig ist, geringer, als wenn der Weg dahin attraktiv ist. Also das ist meine Herangehensweise. Und wir haben schon öfters drüber gesprochen, dass der beste Trainingsplan der Welt, der ist, der auch trainiert wird. Mhm. Ja, haben wir schon ein paar Folgen thematisiert. Und das trifft genau diese Ansicht eigentlich auf den Kopf. Weil angenommen, ich habe jetzt eine Person, die möchte Muskeln aufbauen und steht aber überhaupt gar nicht auf Fleisch. Ja, so, und dann wäre es jetzt natürlich irgendwie am sinnvollsten, da dann seinen Schema F Ernährungsplan rauszuziehen und zu sagen, du musst aber Fleisch essen. Aber es geht halt eben auch anders. Und diese Wege drumherum zu finden, um dieses Ziel zu erreichen, die aber für das Individuum die wenigsten Hürden bieten, das ist eigentlich die Kunst. Und das ist das, was letztlich dann auch am Erfolgsversprechenden ist, nämlich Mittel und Wege zu finden, dass der Weg zum Ziel Spaß macht. Ja. Und wenn jemand keine Lust hat, im Fitnessstudio zu trainieren, was jetzt unseren Ansichten wahrscheinlich auch irgendwie zuwiderlaufen würde, ja, möchte keine schweren Gewichte bewegen, dann habe ich jetzt entweder die Option, ich gehe ins Studio oder ich gehe nicht ins Studio. Und statt sich mit dieser Option abzufinden, könnte ich ja auch sagen, okay, ich überlege mal, welche Option es vielleicht noch gibt. Zum Beispiel schickt die Person in einen Turnverein und lass die mit dem eigenen Körpergewicht halt trainieren oder in einen Calisthenics-Verein, die es mittlerweile auch relativ häufig gibt. Oder trainier zu Hause, informier dich mal über Kettlebell-Sport. Ja? Idealerweise findet dann eine Person vielleicht eine Sportart, die ihr in der Ausübung so viel Spaß macht, dass sie das Ziel beim Spaß haben von alleine erreicht. Das ist so für mich eigentlich der nachhaltigste Weg, solche Ziele zu erreichen. Und sollte auch immer erstmal der erste Gedanke eigentlich sein. Mhm.
Ja, finde ich ein bisschen schwierig oder anders gesagt, aus meiner Erfahrung habe ich sehr wenige Menschen und ich habe ja sehr, sehr, sehr viele Leute begleitet, also früher als Trainer, als Therapeut, als sonst was, die es über diese Wege geschafft haben. Also ich bin bei dir, es geht ohne Fleisch essen, ohne ins Studio zu gehen, finde ich schwierig.
Ich auch.
Also, ja. Also die Prozentsätze von Menschen, die regelmäßig zu Hause trainieren, die sind wahrscheinlich nicht mal im einstelligen Bereich.
Ist relativ gering.
Das sind dann so Freaks wie du und ich. Sportverein und Co. ja, aber es ist halt kein geplanter Prozess. Also sicher besser wie nicht, keine Frage. Aber es ersetzt halt ein Training nicht. Und wenn ich halt jetzt wirklich das Ziel habe, irgendwie nachhaltig gesünder zu werden, aber da würde ich auch gleich nochmal gerne drauf eingehen, was ist denn ein sinnvolles Ziel? Wirst du wahrscheinlich, also wird der größte Teil der Menschen, die jetzt zuhören, ohne den Schritt in ein Fitnessstudio oder von mir aus eben Crossfit-Boxen und sonst irgendwas, das würde ich alles da schon mit reinnehmen. Das finde ich alles gute Alternativen. Aber eben, du wirst mit Fußball spielen, ist ein tolles Hobby, Tennis spielen ist ein tolles Hobby. Alles Mögliche, auch mit dem Kettlebell-Sport, also Johannes Queller, sorry dafür. Wir sind ja gute Freunde und ich liebe Kettlebells, aber die Zahl von Menschen, die das dann wirklich nachhaltig hinkriegen, so mit sich alleine, weil sie irgendwie so einen Sport beginnen, ist einfach aus meiner Erfahrung relativ gering. Also ich glaube, die größte Quote hast du schon, wenn die Leute wirklich in eine professionelle Einrichtung gehen, wo wir ja alle Facetten haben und sich da ein bisschen Hilfe an die Hand nehmen oder sich ein bisschen mit befassen und da auch hingehen. Also dieses Wohin gehen, um etwas zu machen. Mhm. So, ich glaube, dass damit die Chance am höchsten ist. Aber eben, wenn ich ein paar Sachen einhalte, und da sollten wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil was man schon sieht, warum sind im Januar die Studios so brutal überfüllt, weil diese Neulinge meistens glauben, sie müssen jeden Tag trainieren zum Beispiel. Also auch da wieder, wir haben vorhin gesagt, die Leute haben kein realistisches Bild, wie viel man abnehmen kann. Die Leute haben auch keinerlei Gefühl dafür, wie viel man trainieren muss. Also wir haben ja schon ein paar Folgen gemacht, also alle, die jetzt zuhören, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, wo wir gesagt haben, es ist Minimaltraining, was du wirklich brauchst, um gesund zu bleiben. Wir haben euch da ein paar Orientierungen gegeben in anderen Podcasts. Wie oft ich in Gesprächen in meinem Privatleben habe, hatte ich jetzt gerade mit meinem Heizungsbauer, der mir die Heizung im Haus eingebaut hat letztes Jahr, der dann gesagt hat, ja, aber wenn ich nicht jeden Tag trainiere, dann bringt's doch nichts, oder? So, also die Leute haben so ein falsches Bild und es war jemand, der hatte seit 100 Jahren gar keinen Sport gemacht, hochgradig übergewichtig, ne? Aber denkt halt dann, und ich meine, ist alles nicht böse, ist ein guter Freund von mir, die haben einfach keine Vorstellung davon, was sie eigentlich machen müssten, nämlich in seinem Fall viel weniger als das, was er denkt, um gesünder zu werden, abzunehmen und so weiter. Und diese Unwissenheit bringt die Leute halt dazu, dann viel zu viel zu machen, auf den Körper, das gar nicht gewohnt ist. Plus dann eben noch bräuchte der Körper dann Nährstoffe, um zu regenerieren, dann cutten sie noch die Nährstoffe. Weil sie ja gelernt haben, weniger Essen bringt Abnehmen, ist ja toll, ne? Oder ein Low Carb oder was auch immer, dass sie ja irgendwas Hardcore-mäßiges machen und sich halt dann völlig ihr System völlig aus dem Leben schießen, ne?
Ja.
So, und als 20-Jähriger verkraftest du das vielleicht noch irgendwie, aber mit 40, 50, 60 ist der Körper da nicht mehr ganz so nachsichtig mit dir. Also der lässt dich dann schon spüren, dass du da gerade Scheiße baust und dementsprechend scheitern die Leute dann wieder. Also ich würde ganz gerne mit dir mal drüber sprechen jetzt, was denn statt ich nehme XY Kilogramm ab oder so, das sinnvollste Ziel wäre. Und eben, was ich eigentlich sagen wollte, für mich ist Fitnessstudio in welcher Form auch immer oder eine professionelle Trainingseinrichtung eigentlich der einzige wirklich gangbare Weg. Dazu stehe ich, da bin ich ein bisschen hardliniger als du.
Nee, gar nicht. Ich würde es auch gerade noch mal als Gelegenheit nehmen, da meine Aussage vielleicht ein bisschen zu relativieren, wenn das nicht so klar rübergekommen ist. Ich finde auch, dass die betreute Trainingseinrichtungen aufgrund der qualifizierten Betreuung, aufgrund der Ausstattung und der Möglichkeiten, die das Ganze bietet, auch übers Training hinaus, also hinsichtlich Ernährung, Regeneration und so weiter, die mit Abstand sinnvollste Anlaufstelle ist. Und mit weitem Abstand. Das, was ich da aufgezählt habe, war eigentlich eher nochmal vielleicht ein bisschen zu abstraktes Beispiel dafür, dass das, was man dann letztlich tut, idealerweise Spaß machen sollte.
Ja.
Ja.
Also ich verstehe auch, was du meinst. Es gibt ja Leute, die haben so per se so eine Abneigung gegen das Thema Fitnessstudio, dass die vielleicht auch Alternativen brauchen. Aber ich bin da halt wirklich an der Stelle vielleicht wirklich ein bisschen ein Hardliner, wo ich sage, pass auf, du hast einfach zwei Möglichkeiten. Du verlierst einfach jedes Jahr Muskeln, du wirst einfach jedes Jahr unfitter oder geh ins fucking Fitnessstudio. So, dazwischen gibt's halt einfach nicht so arg viel. Klar, jetzt könnte man sagen, wenn einer dann lieber in einen Gewichtheberverein geht und da richtig trainiert und so, dann kann er da auch, also natürlich gibt's irgendwelche Facetten dazwischen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, für die meisten Menschen, die, von dem wir jetzt sprechen oder die ich damit ansprechen möchte hier mit dem Gesagten, da wird für euch die einzige Möglichkeit sein, in dieses Fitnessstudio zu gehen, um was für euch zu machen. Und zwar das ganze Jahr. Nicht im Sommer gehe ich raus spazieren und laufen oder schwimmen oder sonst irgendwas. Nein, dieses halbe Jahr, wo du im Sommer dann wieder irgendwas machst, statt gescheit zu trainieren, verlierst du auch zu viel Zeit. Also
genau.
Da bin ich einfach geheilt. Ihr könnt gerne Radfahren, Tennis spielen, sonst was als geiles Hobby, wenn es euch Spaß macht. Geil und ist on top geil. Aber für die Basics geht irgendwo hin. So, da gibt's für mich einfach keine Alternative. Ist alternativlos. So, aber lass uns mal drüber sprechen, was ein sinnvolles Ziel wäre, Patrick.
Gesünder zu werden.
Ja, genau.
Für alle.
Jetzt natürlich wieder die Frage, jetzt wissen die Leute wieder nicht, was gesünder bedeutet.
Ich wollte dich ja jetzt auch gerade nur triggern. Jetzt
ja, ist ja los. Schwierig. Ist ja schwierig. Na, kannst auch du loslegen. Also mir völlig Latte, können wir gerne. Also gesünder werden finde ich absolut richtig. Ich würde wahrscheinlich sogar das Ziel runterbrechen, weil es ganz viel beinhaltet, was für die Leute viel einfacher ist und dann messbarer, wo wir dabei smart sind, stärker werden.
Unterschreibe ich zu 100%.
Weil wenn du das Ziel hast, stärker zu werden, ist relativ leicht messbar für jeden. Also an Gerätschaften wie bei uns super geil, sogar digital hast du ja alles da hoch und runter, wie viel Prozent bin ich wann, wie, wo stärker geworden. Aber selbst für jemanden, der sagt, ich möchte nicht digital trainieren, ich gehe, keine Ahnung, ins Clever Fit, McFit, sonst wohin und einfach ein bisschen Logbuch führen, dann siehst du sehr schnell, sehr gut, wie du stärker wirst. So, und du schaffst es fast nicht, stärker zu werden, ohne zumindest ein bisschen Muskelmasse aufzubauen.
Zumindest langfristig nicht, ja.
Genau. Du schaffst es fast nicht, stärker zu werden, ohne irgendwie deinen Stoffwechsel gesünder zu kriegen. du schaffst es fast nicht stärker zu werden, ohne dass du eine Verschiebung von Fettmasse zu Muskelmasse bekommst.
Im also du wirst Verhältnis jetzt nicht, zumindest, ja.
Genau, du wirst jetzt vielleicht nicht sofort dünn werden, ne, so in dem Sinne. Aber die Chance, dass sich deine Körperzusammensetzung positiv verändert, ist recht groß.
Kleiner Einschub, weil
gerne.
Verstehen viele, glaube ich, nicht. Seinen Körperfettanteil reduziert man nicht nur dadurch, dass man Körperfettmasse abnimmt, sondern Gute man Einheit. Kann das auch bei gleichbleibender Körperfettmasse machen, indem man Muskelmasse dazu packt. Also man wird schwerer und reduziert dadurch seinen Körperfettanteil, wenn die Gewichtszunahme durch Muskelmasse erfolgt. Ja, es kommt ja immer nur aufs Verhältnis an.
Genau. Dann würde ich dazu noch verstärkend hinten dran schieben, dass eben, wenn du die Muskelmasse zunimmt, weil du stärker wirst, dein kompletter Organismus in seiner Physiologie besser funktionieren wird. Also du hast nicht nur diesen Vorteil von einer besseren Ratio von Fettgewebe zur Muskelmasse, sondern die Muskulatur hilft dir einfach in ganz, ganz vielen Stoffwechselprozessen und so gesünder zu bleiben. Also du reduzierst dein Risiko auf Diabetes und all diese Sachen. Selbst wenn dein Fett weitestgehend gleich bleibt, durch die erhöhte Muskelmasse reduzierst du Risiken einfach, ne? Also mehr Muskelmasse ist eigentlich so der Faktor für mehr Gesundheit. Das können wir einfach mal so festhalten. Und ja, deshalb fände ich für ganz, ganz viele Leute das Thema stärker werden ganz, ganz tolles Ziel, weil auch stärker werden deine Lebensqualität sofort verbessert. In ganz, ganz vielen Facetten. Also bist du stärker, kannst du deinen Alltag besser bewältigen. Du wirst an vielen Tätigkeiten wieder mehr Spaß haben. Schmerzen werden wahrscheinlich weniger, ne? Wenn du irgendwelche Beschwerden hast. Da könnten wir den ganzen Tag weitermachen. Also stärker zu sein, ist wirklich brutal. Also stärker zu werden, wird auf dein Leben einen wahnsinnigen positiven Impact haben. Und ich glaube, dass wenige mit diesem Ziel loslaufen, weil Muskelmasse, Stärke immer noch bei uns in der Gesellschaft keinen guten Stellenwert hat. Also gerade wenn wir auf die Frauen schauen, ich will gar keine Muskeln, dann sehe ich aus wie ein Mann und weiß ich nicht, was alles für Gedanken da noch so reinschwingen.
Ich glaube, das ändert sich glücklicherweise.
Es ändert sich ein bisschen und da arbeiten wir ja auch gerade dran, in diesem Moment auch wieder, weil gerade auch als Frau, auch für die Ziele, die Frauen oft haben, wäre Muskelmasse etwas, was oder stärker werden etwas, was sie viel mehr an diese Ziele ranbringen würde, als die nächste Diät. Oder die Abnehmspritze oder sonst was, was gerade halt so da draußen rumschwirrt. Weil wenn ich eben einfach nur eine Diät mache, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, also auch wenn ihr das Ziel habt, wieder schlanker zu werden, ja, was ja bei ganz vielen so ist, niemals ohne Training. Also ich möchte nicht wissen, wie viele am 1. Januar anfangen, einfach mit einer Crash-Diät, aber gar nicht trainieren. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, es ist schlecht, jeden Tag zu trainieren und eine Crash-Diät. Aber wie viele einfach nur Diäten ohne zu trainieren, das ist dann noch, noch schlimmer. Weil dann wirst du noch schneller Muskelmasse einfach verlieren. Und auch das für euch nochmal zur Einordnung. Wenn ihr nach so einer Diät mit weniger Muskelmasse dasteht und ihr geht dann wieder in eure normale alte Ernährung zurück und habt vielleicht noch einen gewissen Nachholeffekt, weil ihr sagt, boah, jetzt habe ich so lange verzichtet, jetzt muss ich mir aber mal richtig die Sachen gönnen. Hab dann weniger Muskelmasse. Weniger Muskelmasse bedeutet weniger stoffwechselaktive Masse. Das heißt, euer Stoffwechsel ist schlechter oder euer Grundumsatz ist schlechter. Stoffwechsel schlechter kann man so nicht sagen. Euer Grundumsatz ist schlechter. Also ihr verbraucht weniger Kalorien, ohne etwas zu tun und esst dann wieder ohne Ende. Dann werdet ihr diesen Jojo-Effekt haben und noch schwerer, dicker, mit mehr Fettmasse wahrscheinlich aus dem ganzen Prozess rausgehen. Und ich glaube, das ist was, was viele jedes Jahr wiederholen.
Ja.
Die machen im Januar eine Crash-Diät mit viel zu viel Training oder gar keinem Training, fallen dann nach kurzer Zeit in die alten Muster zurück und kommen da schwerer raus, als sie rein sind. Und das machen sie jedes Jahr und werden jedes Jahr sukzessive immer noch schwerer.
Das ist mit Sicherheit ein Ding. Allerdings ist hier mit diesem thermogenetischen Effekt von Muskelmasse, das muss man mittlerweile ein bisschen relativieren, weil das,
ja, es ist nicht so viel, ich weiß.
Gar nicht so viel. Aber ich was weiß. Man weiß, ist, dass quasi die Muskulatur als Drüse, also als endokrines Organ oder auch parakrines Organ über die Myokinausschüttung eben ganz viel auch an zum Beispiel der Regulation von Entzündungsprozessen im Körper beteiligt ist.
Riesenthema.
Und jedes Gewebe, also auch Körperfettgewebe, ist im Grunde genommen ein Drüsengewebe, was wiederum andere Zytokine ausschüttet, andere Prozesse begünstigt, die allerdings eher gesundheitsnegativ behaftet sind. Und wenn man das mal aus dieser Sicht sieht, muss man sagen, je mehr Muskelmasse ich in Relation zur Fettmasse habe, desto positiver sind die Effekte, die durch diese Drüsenwirkung entstehen, um es mal ganz einfach auszudrücken. Mehr Muskulatur ist deshalb auch auf der Ebene gesünder, bei der Regulation von Entzündungsprozessen beispielsweise.
Wahnsinnig wichtig. Und auch da wieder, ne, also viel Fettmasse ist ja großer Risikofaktor für diese gerade Silence Inflammation, also diese ganzen still ablaufenden Entzündungsgeschichten, gerade das viszerale Fett auch. Und auch da sieht man ja, korrigier mich, wenn du es anders siehst, wenn ich mehr Muskelmasse habe und das ungefähr gleich bleibt, dann wirkt das eben entgegen. Also die mehr Muskelmasse, die positiven Ausschüttung von Myokinen reduziert dann die Entzündungsprozesse so, dass, obwohl ich ein bisschen Übergewicht mit mir rumtrage, ich halt trotzdem gesünder bin hinten raus. Und deshalb bin ich wieder beim Thema, ich glaube, eins der besten Ziele kann wirklich sein, ich möchte im nächsten Jahr stärker werden. Also jetzt sind wir schon in dem Jahr, also bitte noch dieses Jahr, wartet nicht bis nächstes. wenn ihr mit dieser Zielsetzung wohin geht, und dann bin ich bei dir, für mich wäre es okay, wenn die Leute zu Hause Klimmzüge, Liegestützen, Kniebeugen machen.
Es ist unwahrscheinlich, bin ich auch
wie
bei dir.
Wie du machst, ist völlig egal, ne? Aber die meisten können ja schon die Klimmzüge nicht, weil das einfach der Körper gerade gar nicht zulässt. Also auch dieses, die Übungen mit eigenem Körpergewicht sind das Tollste auf der Welt. Nein, wer sagt denn das? Für viele sind die völlig überfordernd. Da kannst du in einem Studio, wo du halt eben gezielt trainierst mit deinen Gewichten, wo du gerade stehst, viel gesünder, viel besser, viel einfacher, viel praktikabler. Deshalb bleibe ich dabei, geht wohin. Und um stärker zu werden, braucht es eben sehr viel weniger, als die meisten denken.
Genau.
So, wenn ich da einfach, wir haben es ja schon mal in einem anderen Podcast runter gebetet. Ich meine, du hattest ja sogar gesagt, bei einmal die Woche, wenn ich mich richtig erinnere, hast du ja schon geile Erhaltungseffekte, teilweise sogar auch gute Aufbaueffekte. Und bei zweimal die Woche, einem guten Training, wo du Wachstumsreiz setzt, hast du halt echt schon einen Gamechanger, ne?
Ich glaube, wir hatten ja diese...
nicht jeden Tag, sondern...
Diese Studie,
zweimal die Woche
ist zweimal pro Woche einen Satz pro Muskelgruppe.
Ach, stimmt,
bis zum Versagen. Das war
extrem wenig auf jeden Fall. Ne?
Aber auch da nochmal, Leute, die vorher gar nichts gemacht haben,
ja,
die werden natürlich stärker und die werden Muskeln aufbauen, wenn sie einmal pro Woche gehen. Vielleicht funktioniert das nicht super lange mit einmal pro Woche einen Satz, ja?
Ja.
Dann müssen sie vielleicht ein zweites Mal gehen oder halt in der einen Einheit ein bisschen mehr Volumen machen. Also,
und ich gehe mal mit meinen Behauptungen noch weiter, Patrick. Manche von denen vielleicht nicht 100% auf Datenbasis haltbar, aber es dürft ihr dann als Meinung Wolf Habert abspeichern. Ich würde jedem zusagen, der dieses Ziel hat, stärker zu werden und das mal ein halbes Jahr verfolgt, du wirst ein anderes Energielevel haben, also du wirst dich deutlich fitter fühlen. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass du durch mehr Muskelmasse vielleicht einen stabileren Blutzucker hast, weil einfach Glykogenspeicher und so weiter, du hast einfach da eine ganz andere Funktionalität deines Körpers wieder geschaffen, wenn du mal ein Jahr lang konsequent trainierst. Vielleicht sind es auch ganz andere Prozesse noch, vielleicht sind es aber die Myokine oder sonst irgendwas, aber du wirst vom Energielevel einen anderen Körper haben. Also auch mental, Konzentrationsfähigkeit, einfach wie stehe ich morgens auf, wie komme ich durch den Tag. Viele fühlen sich ja tagsüber schlapp, energielos, all diese Sachen. Das ändert sich brutal, wenn ich mein halbes Jahr konsequent an meiner Kraft trainiere. Also würde ich meinen Arsch verwetten bei den allermeisten Leuten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie leistungsfähig ihr euch anfühlen werdet, weil ihr es gar nicht mehr kennt. So, Behauptung Wolf Habert.
Ja, ich kann jetzt natürlich auch keine Studie nennen, die das genau untermauert, aber ich bin trotzdem bei dir. Rein aus Erfahrungswerten.
Ich habe schon mal ein paar gelesen, was so Blutzuckerspiegel angeht, 24 Stunden nach dem Training, aber kriege ich jetzt natürlich auch nicht mehr genau die zusammen, habe ich jetzt im Vorfeld auch nicht recherchiert, aber ich weiß, es gibt ein paar.
Ja,
ich habe mal ein paar gelesen.
Ich kann nur gerade keine auswendig nennen, das wollte ich damit sagen.
Das ist ja auch wurscht, wir müssen auch nicht immer. Aber das ist etwas, wenn jemand jetzt wirklich seit längerer Zeit nicht trainiert hat und du fängst das an und du gehst zweimal die Woche in Muskeltraining, du wirst nach einem Jahr einen Körper besitzen und ein Wohl, also ein Empfinden haben oder ein Wohlempfinden haben, was du vielleicht gar nicht mehr kennst. Was viele da draußen gar nicht mehr kennen, weil sie gewohnt sind, dass sie einfach durch irgendwelche Blutzuckerspitzen immer wieder nach jedem Essen irgendwie müde und erschöpft sind, morgens schon schlecht aus dem Bett kommen, abends Einschlafprobleme. Also es klingt ja so vermessen, als könntest du das alles lösen mit ein bisschen Training, aber ich schwör's euch, bei einem großen Teil von euch würde sich ganz viel davon lösen. So, also das wäre natürlich jetzt vermessen zu sagen, jede Schlafstörung, jetzt gehst du zweimal die Woche trainieren und dann schläfst du wie ein Baby. Nein, aber bei ganz vielen werden sich solche Dinge mit verbessern, die sie heute gar nicht auf dem Schirm haben, weil einfach der Körper so viel besser funktioniert, wenn du ein bisschen stärker wirst, ein bisschen mehr Muskelmasse hast, der Körper einfach in seiner Natur mal wieder ein bisschen gefordert wird. Ist so multifaktoriell, was da positiv passiert. Aber das passiert halt eben nicht, wenn ich mir vornehme, Crash-Diät und dünn werden, dann kann es genau ins andere gehen. Ne? Ich krieg Schlafstörungen, weil ich so ein Kaloriendefizit habe, dass mein Körper sagt, fuck, Alter, geh raus jagen, du verhungerst. Das heißt, du schläfst wahrscheinlich beschissen. Du fühlst dich am Anfang energetisch, gebe ich zu. Also einen Energieschub kriegen dann viele, wenn sie so Hardcore-Diäten machen. Aber das ist ein Überlebensreflex eures Körpers. Ja, könnte auch wieder als Behauptung Wolf Harvard abtun. Aber ich glaube, da gibt's auch ein paar interessante Untersuchungen dazu. Nachhaltig wirst du keinen Energieschub kriegen, sondern nur kurzfristig. Du wirst eher schlechter schlafen. Du wirst in vielen Bereichen einfach schlechter funktionieren, weil diese Entzündungen, die der Patrick angesprochen hat, hochgehen werden, weil du einfach deinen Körper so dermaßen stresst mit diesen Sachen. So, aber hast du das Ziel, ich werde stärker, gehst das gezielt mit einem geplanten Prozess an, in irgendeinem Studio, mit irgendeiner Hilfe oder dich selber befassen, egal ob an unseren Geräten oder anderen Geräten, wenn man das geplant macht, funktioniert das, es funktioniert schnell, es funktioniert verlässlich. Ihr werdet sehr schnell Erfolge haben und was dann im Körper an Kaskaden passiert, was positiv sich auswirkt, das könnt ihr euch heute noch gar nicht vorstellen. Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit. Wir wissen, wie gut das Gehirn auf Krafttraining reagiert. Es ist so viel Positives da, dass das einfach das Ziel sein müsste, was alle haben. Und dann kannst du messen. Okay, es ist schwierig zu sagen, ich möchte jetzt, wenn man als Neuling anfängt, so und so viel Prozent stärker werden oder so. Da tue ich mich jetzt auch schwer, Patrick, was zu sagen. Aber zu messen, dass du stärker geworden bist, und zwar viel innerhalb von einem Jahr, wenn du von null anfängst, das ist sehr leicht. Sehr, sehr leicht.
Ja.
Und fürs Attraktiv, da müsst ihr halt wieder bei euch suchen. Was ist für euch attraktiv? Ist es mit den Enkeln spielen, die Kinder tragen können? Ist das die Einkäufe tragen können? Ist es einfach Dinge im Alltag leichter machen zu können? Oder habt ihr irgendein sportliches Ziel? Oder wollt ihr irgendwas wieder schaffen, was nicht mehr geht? Oder schmerzfrei werden? Oder. Das kann wieder sehr unterschiedlich sein. Aber es gibt ganz, ganz viele Gründe, stärker werden als attraktiv zu sehen. Männer wie Frauen.
Ja. Und du hast jetzt gerade relativ viele alltagsnahe Ziele formuliert, also im Sinne von, was möchte ich wieder können. Aber ganz oft ist es ja dann doch eben die Optik, ja, also die äußere Ästhetik.
Gut, dass du sagst.
Und auch da bin ich der Überzeugung, dass es, das haben wir vorhin ja eigentlich schon besprochen, dass es ohne Krafttraining nicht geht.
Ja? Nein.
Abzunehmen, also Körpermasse zu reduzieren, ohne Krafttraining zu betreiben, wird dazu führen, dass ein viel zu großer Anteil des reduzierten Körpergewebes Muskelmasse ist. Und wenn man sich da mal vorstellt, mit welchem eigentlichen Ziel die Leute denken, ich will aber Gewicht verlieren oder ich will abnehmen, dann ist es nicht Muskelmasse zu verlieren, weil Muskelmasse eben unserem Körper seine äußere Kontur verleiht. Mhm. Ja, also jede Frau, die gerne ihren Po straffen möchte, die ist aus meiner Erfahrung in über 90% der Fälle mit einem Muskelaufbautraining, mit einem Krafttraining, mit einem schweren Krafttraining viel besser bedient als mit einer reinen Gewichtsreduktionsdiät. Ja, weil es darum geht, nicht nur die Körperfettmasse zu verringern, sondern auch die Muskelmasse zu vergrößern, die dem Gewebe die gewünschte Form verleiht. Mhm. Ja. So, und das muss dann auch jeder mal für sich hinterfragen. Als ich früher noch in Studios als Trainer gearbeitet habe und dann Frauen wie Männer zu mir gekommen sind, also überwiegend dann Frauen tatsächlich, weil es da in dem Studio eine relativ große, nicht Abneigung, aber Vorbehalte gegenüber Muskelaufbautraining gab, wie es heute glücklicherweise nicht mehr so in der krassen Form gibt, aber ich habe dann eine Zeitschrift aufgeschlagen, die bei uns vorne im Foyer im Wartebereich gelegen hat und sagt, sag mir mal bitte, wie du gerne aussehen möchtest und such eine Person raus hier in diesem bebilderten Magazin. Und ich glaube, in 10 von 10 Fällen habe ich gesagt, aber das geht nur, indem du Muskeln aufbaust.
Mhm.
Und dahinter stehe ich auch. Also wenn du jetzt keine Person bist mit einem BMI von über 40, ja, dann wird das äußere Erscheinungsbild maßgeblich von der Muskelmasse beeinflusst. Natürlich auch von der Fettmasse. Aber nochmal, nur wenig Fett zu haben, wird die äußere Kontur, die eigentliche Form des Körpers, nur unwesentlich beeinflussen.
Ja, und ich meine, es ist natürlich immer Geschmackssache und jeder hat ein anderes Bild von Schönheitsideal. Aber wir haben ja bei uns in der Fitnessbubble auch diesen gemeinen Ausdruck, der es aber leider sehr gut auf den Punkt bringt, von Skinny Fett.
Mhm.
Ne, dass also Leute dann halt, sieht man bei Models oft oder überhaupt bei diesen Stars und Sternchen, sage ich jetzt mal so, ne, dass die halt über irgendwelche Crash-Geschichten oder heute ganz viele dann über Abnehmspritzen und Co. brutal abnehmen, also Körpermasse verlieren, aber einfach kein Muskel mehr dran ist. Also du siehst dann einfach kein Gluteus mehr da, ne? Dünne Ärmchen, einfach eine ganz schlechte Physiologie für jemanden wie uns jetzt, also unser Ideal, jetzt einerseits vielleicht Schönheitsideal, aber auch einfach, wie wir den Körper sehen oder wie wir einen gesunden Körper für uns sehen aus dieser wissenschaftlichen Perspektive oder Trainerperspektive, sehen die ja zum ganz großen Teil ganz, ganz ungesund aus. Jetzt schön oder nicht schön, das sei mal dahingestellt, das ist sicherlich Geschmackssache. Aber es ist unter dem Aspekt, gesünder zu werden, fitter zu werden, ganz oft das Gegenteil. Weil einfach nur mit irgendwie Hunger unterdrücken, irgendwie einfach auf Teufel komm raus, ganz, ganz wenig essen und dann verliert der Körper einfach an Substanz bis in die Knochen rein. Also es gibt ja viele beschriebene Fälle, wo die Leute mit Abnehmspritze und so halt auch hochgradig Osteoporose entwickeln und so weiter und so fort. Wobei man hier ganz klar sagen muss, also ich bin überhaupt niemand, der Abnehmspritze hier basht, das möchte ich auch richtig einordnen. Das passiert halt dann, wenn du alles drumherum falsch machst. Also man kann mit der Abnehmspritze, wenn wir heute so auf die Datenlage drauf gucken, offensichtlich sehr gesund auch abnehmen, aber du musst dein Eiweiß im Griff haben. Du musst, also darfst nicht einfach nichts mehr essen, sondern du musst die wichtigen Nährstoffe trotzdem zu dir nehmen, deine Mikronährstoffe im Griff haben und im Idealfall halt einen Trainingsreiz setzen. Dann kannst du auch mit einer Abnehmspritze relativ gesund abnehmen, muss man leider so, also ich bin da natürlich nicht so arg für, mir wäre es lieber auf natürliche Weise, aber es ist ein Werkzeug, was wir heute haben, was auch im Adipositas-Bereich so ganz, ganz sicher seine Daseinsberechtigung hat und du kannst das sehr gesund machen mit der richtigen Abteilung, mit der richtigen Anleitung oder richtigen Betreuung oder mit dem richtigen Vorgehen einfach so. Das möchte ich sagen. Also ich bin niemand, der die Abnehmspritze hier jetzt per se bashen will, überhaupt nicht. Aber wenn du die einfach nur nimmst und den gleichen Schrott, sorry, wenn ich so sagen muss, wie vorher ist und genauso wenig nicht trainiert und sonst was, dann verlierst du einfach so viel Körpergewebe, was dein Körper braucht. Muskeln, Knochen und so weiter. Und dann wirst du nicht gesünder, sondern du wirst ungesünder und siehst halt schlanker aus. So.
Es ist ja letztlich eigentlich fast wie bei einer Crash-Diät.
Genau,
ja, es ist auch, eine Crash-Diät. Du hast zu wenig Protein, zu wenig Mikronährstoffe, zu wenig muskuläre Belastung im Sinne eines Erhaltungsreizes, ja. Und egal ob jetzt diese krasse Energiebilanz, negative Energiebilanz, ob die jetzt durch eine Crash-Diät oder durch einen GLP-1-Antagonisten, ja, oder irgendwas zustande kommt, es ist einfach nie ratsam.
Nee.
Es ist nie ratsam. Und wenn man das jetzt umkehren möchte, formulieren wir es mal positiv. Egal welches Ziel man hat, ob man jetzt abnehmen möchte, ob man gesünder werden möchte, ob man leistungsfähiger werden möchte, ob man Muskelmasse aufbauen möchte, Es sind eigentlich immer dieselben Themen, die berücksichtigt werden müssen. Ausreichend Protein, ausreichend Mikronährstoffe, Krafttraining, idealerweise schwer, damit man auch stärker wird. Und dann nehmen wir vielleicht noch den Schlaf mit dazu. Ja? Mhm. Und dann ist im Grunde genommen das Ganze fertig.
Ja. Und dann, was ich vielleicht noch dazu ergänzen wollen würde, ich glaube, da hast du sogar ein bisschen was rausgesucht. Wir haben es ja schon mehrmals gesagt, nicht dann von 0 auf 300 jeden Tag trainieren gehen und so weiter, sondern sich wirklich eine machbare, wie du immer sagst, das beste Training, was ich mache, ist das, was ich regelmäßig schaffe zu machen und über einen langen Zeitraum. Baut euch eine Routine auf, wo ihr eben zweimal, dreimal die Woche ins Studio geht, vielleicht auch nur einmal, so wie ihr es eben für euch schafft, und macht es zur nachhaltigen Routine übers ganze Jahr. Also du kannst, genauso wie du nicht dick wirst in den paar Weihnachtsfeiertagen, sondern das restliche Jahr, so wirst du halt auch nicht in der ersten Januarwoche fit fürs restliche Jahr, sondern das sind einfach Dinge, die ich nachhaltig machen muss. Also das ja. nächste Appell von mir an euch alle da draußen wäre, baut euch eine Routine auf, die für euch machbar ist. Und es braucht nicht viel, das haben wir jetzt schon echt oft betont. Und das ist wichtig, klar, es kommt immer aufs Ziel an. Wenn ich natürlich sage, ich möchte aussehen wie das Model auf der Men's Health Zeitschrift vorne drauf, dann ist sicherlich ganz arg viel mehr nötig.
Aber wenn nicht ich sage, von Beginn an.
Ja, genau. Aber wenn ich halt sage, ich möchte eben stärker, gesünder, leistungsfähiger werden, ich möchte mich wieder fühlen, wie ich mich jung mal gefühlt habe, all diese Dinge, dann sind wirklich total überschaubare Routinen, die schon riesiger Gamechanger sind.
Ja.
Und da gibt's ja auch ein paar, hast du was rausgesucht dazu, wie lange man so ein Training zum Beispiel machen muss, bis es für dich Routine wird? Ich habe da irgendwie Training, so Sachen auf so 30 Tage lang, wenn du da eine Routine so durch, dann irgendwann etabliert sich das bei dir.
Ja, also Training war jetzt hier nicht explizit genannt. Da ging es um die Dauer, die benötigt ist, um gesundheitsbezogene Gewohnheiten übergeordnet dann zu etablieren. Und da hat ja auch, oder da kursiert ja dieses mit den 22 Tagen und andere sagen ja, wieder 30 Tage und andere sagen wieder, das sind 50 Tage. Die haben jetzt hier für alle unterschiedlichen Gewohnheiten, die sie in dieser Meta-Analyse untersucht haben, einen Median von 59 bis 66 Tage herausgefunden. Aber sagen selbst, man kann das eigentlich gar nicht greifen, weil über alle betrachteten Studien hinweg das abhängig war vom Individuum und vom betrachtenden Ziel. Also es ist hochgradig individuell. Das ist die einzige wissenschaftliche Aussage, die wir eigentlich dazu treffen dürfen. Weil wir können jetzt nicht irgendwie im Mittel eine signifikante Zahl von XY ableiten, die das dauert. Und jeder, der was anderes behauptet, hat sich, glaube ich, die Daten nicht genau angeguckt. Es ist zu variabel. Mhm. Ja.
Aber
ich wenn glaub, man so zwei Monate, wenn man, wenn man sich für etwas entscheidet und das zwei Monate durchzieht, dann würde ich jetzt rein aus Erfahrung sagen, und das ist mir wichtig zu sagen, das ist jetzt rein aus Erfahrung. Wenn jemand das zwei Monate lang durchgezogen hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es auch zwei Jahre oder noch länger durchziehen kann.
Ja, also würde ich auch so bestätigen. Und was aber an der Stelle auch wichtig ist zu sagen, jede längere Pause zerschießt dir das auch wieder. Also das sehe ich zum Beispiel bei meiner Frau ganz, ganz krass. Die kriegt es dann eine Zeit lang hin, geht dann total gerne, total etablierte Routine. Und dann hat sie aus irgendeinem Grund eine Pause von 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen. Und dann ist es wieder völlig weg.
Wieder von vorne.
Fängt sie wieder von komplett null an. Also nicht nur, dass sie auch wieder trainingsmäßig von null anfangen müsste, sondern auch dieses, dass es eine Routine ist, die mir Freude bringt, Spaß bringt, Erfolg bringt, ist wieder weg dann. Ja. Wie gelöscht. Und das habe ich bei ganz, ganz, ganz vielen Klienten und Klientinnen über die Jahre beobachtet. Ja.
Und an der Stelle ein Hinweis für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Weil dieser Irrglaube, ja, wenn ich nicht mindestens zweimal, dreimal, viermal pro Woche gehen kann, dann bringt's ja eh nichts, dann kann ich's gleich ganz lassen, ist leider immer noch in vielen Köpfen präsent. Und diesen Irrglauben, den möchte ich gern ausräumen. Denn insbesondere was diese Habit Formation, ja, also diese Gewohnheitsbildung angeht, es hilft unglaublich, einmal für die Gewohnheitsbildung, aber es hilft auch tatsächlich für die Zielerreichung, wenn ich dann in der Woche, wo viel los ist, mal nur einmal gehe. Und wenn das über 3 Wochen so ist, wo ich nur einmal gehe, dann gehe ich über 3 Wochen eben nur einmal pro Woche. Aber es ist definitiv wichtig, nicht gar nicht zu gehen.
Also ich wollte noch auf 2 Sachen eingehen und eins hast du jetzt da schon gesagt, darum würde ich das vorziehen.
Gerne.
Und zwar habe ich schon ganz oft gesagt im Podcast, dass dieser Perfektionismus killt.
Ja.
Ne? Also auch dieses, kenne ich auch wieder von meiner Frau, ja, ich gehe jetzt nicht, weil ich habe heute nicht genug Zeit, mein ganzes Trainingsprogramm durchzuziehen. Fuck it. Geh hin, mach ein Drittel davon, ist immer noch mehr wie nichts und du gehst mit einer ganz anderen Stimmung raus, du bist in deiner Routine drin geblieben und so weiter. Also ich gehe manchmal in den Keller runter und mache nur ein paar Sätze Klimmzüge.
Ja.
Zwischen telefonieren. So, weil ich einfach sage, egal, was ich halt jetzt schaffe, aber ich habe es gemacht. Ich verschiebe auch nichts auf morgen. Also ich erlebe es auch oft, dass viele sagen, nee, heute würde ich jetzt nicht mein Ganztraining schaffen, ich mach's dann morgen. Wie oft passiert's, dass morgen wieder nichts passiert? Und übermorgen wieder nichts. Machen, was gerade geht, kein Perfektionismus, sondern auch mal für ein halbes Training, für ein Drittel Training, ganz egal, mal nur ein bisschen Five machen, mal nur ein bisschen auf den Crosstrainer, mal nur, egal, Hauptsache machen.
Aber nur auf den Milon Crosstrainer, ja, das haben wir ja erläutert.
Genau, und dann hast du viel mehr Chance, dass du dran bleibst. Und die Leute überschätzen, was so ein langes Training bringt und die unterschätzen, was ein kurzes kann. Weil ganz oft ist so, dass ganz wenig trotzdem schon, also mindestens beim Erhalt, oft auch beim Aufbau, ganz viel schon bringen kann. Und einfach dranbleiben, nicht zu lange Pausen, hilft da sehr. Also kein Perfektionismus hilft euch sehr.
Und
das Letzte, worauf ich noch, also sag du es mal.
Hat auch mit Perfektionismus zu tun und mit dem Realismus, den wir vorhin bei unserer Smart-Formel angesprochen haben. Ich hoffe, ich greife jetzt nicht schon wieder vor, aber
nein.
Dieses viel hilft viel trifft auch auf die Übungsanzahl im Plan zu, dass das nicht richtig ist. Wolf, wie viele Übungen hast du denn durchschnittlich in deinen Trainingsplänen pro Einheit?
5, 6.
Ja.
Wenn überhaupt.
Bei mir wären es 4 bis 7, je nachdem, ob ich viele Isolationsbewegungen dabei habe.
Ein bisschen Arme hinten dran mache.
Ja, genau.
Curls for the girls und so, dann sind es ein paar mehr, aber eigentlich im Kern würde ich sagen 5 aktuell.
Ja, deckt sich ziemlich genau mit meinen Plänen.
Ja.
Wenn ich mal ganz schwer trainiere, dann sind es vielleicht wirklich nur 4, weil mir dann hinten raus der Saft fehlt, aber genau, und vielleicht hilft das auch, so eine Einschätzung zu bekommen, was ist denn überhaupt genug? Weil viele, vielleicht auch eher trainingsunerfahrene Personen, lassen sich so ein bisschen davon beeindrucken, wie viele Übungen jetzt in so einem Plan stehen.
Ja. Ja,
und wenn da dann 9 oder 11 Übungen, habe ich gerade letztens nochmal gesehen, ein Trainingsplan mit 11 Übungen.
Ja, du, also es gibt für alles, für Zielsetzung, also es gibt für jeden Trainingsplan eine Zielsetzung, wo das Sinn macht. Aber wenn wir jetzt drüber reden, einfach mal Routinen aufzubauen, ist weniger sicherlich mehr. Und das Letzte, worauf ich hinaus wollte, und dann haben wir, glaube ich, auch schon wieder recht lange gequatscht, ist das Thema, dass die Leute immer glauben, sie müssen motiviert sein. Und Motivation ist einfach nichts Nachhaltiges. Ich würde da nochmal ganz gern drauf eingehen, dass Disziplin am Ende. Also die Leute denken immer, dass jemand wie ich so wahnsinnig motiviert ist. Nein, bin ich überhaupt nicht. Ich habe auch ganz oft überhaupt keinen Bock,
das jetzt zu machen. Das ist wie Zähne putzen.
So, aber es ist einfach für mich Disziplin, ist für mich einfach Teil des Spiels halt so. Ich weiß einfach, für das Arbeitspensum, was ich machen möchte, für der Familienvater, der ich sein möchte und so weiter, muss ich ein gewisses Pensum an Training machen, dass ich da eine Chance habe. Dann, wenn ich mir natürlich noch was Beklopptes in den Kopf setze, wie ich möchte den King of Stones mitmachen beim Dennis, ja, dann weiß ich einfach, was ich dafür tun muss, dass das realistisch funktionieren kann.
Ja.
Und das ist Disziplin. So, ich bin einfach sehr, sehr diszipliniert bei diesen Dingen. Und da sind wir, das ist ja, also gehört ja zum Thema Routinen dazu. Für mich ist Training eine ewig lang etablierte Routine in meinem Leben. Ich merke übrigens auch, wenn ich mal rausgeworfen wurde, Extrembeispiel meine Kopfverletzung 2018, wo ich monatelang nicht trainieren konnte, dann war es auch für mich wieder sehr schwierig, meine Routinen aufzubauen, wieder zurückzufinden in dieses positive, ja, in dieses positive Mindset rein, dass mir Training gut tut, dass das was Positives ist und dass das einfach zum Alltag dazugehört.
Ja,
So.
war nach meiner Sprunggelenkverletzung genauso.
Geht allen Menschen gleich da draußen, auch uns. So, und wir sind nicht viel motivierter als ihr da draußen, dass wir das regelmäßig machen, sondern es ist einfach ein Disziplinthema. Und das spielt auch ein bisschen rein, womit wir gestartet hatten. So eine neue Apple Watch motiviert dich mal kurz, aber es macht dich nicht nachhaltig diszipliniert. Oder die neuen Klamotten oder die neuen Laufschuhe oder sonst irgendwas. Das heißt, das dürft ihr natürlich gerne mal für euch nutzen. Ich kaufe mir auch mal was Schönes. Also ist jetzt völliger, ich will das jetzt auch nicht total verteufeln. Aber das wird euch nicht nachhaltig beim Training halten.
Richtig.
Sondern nehmt euch etwas vor, wo ihr sagt, realistisch für das, was ich mal erreichen möchte, glaube ich, dass ich bereit bin, zweimal die Woche dahin zu gehen, zum Beispiel. So. Und dann etabliert diese Routine und zieht die durch und geht auch dieses zweite Mal hin, wenn es mal nur für 30 Minuten ist. So, und dann habt ihr einfach eine gute Chance, dass sich das bei euch so etabliert und dass ihr merkt, boah, ich fühle mich da besser. Weil das ist auch so ein Punkt, das ist wieder aus dem NLP, gebe ich hier gerne mit rein. Wenn ich keinen Bock habe aufs Training, dann habe ich so lange schon diese Verknüpfung, weil ich das so lange schon mache, dass ich so sehr weiß, wie viel besser ich mich fühle nach dem Training. Also ich mache euch ein Beispiel aus dem Alltag. Mein Alltag ist viel. Ich habe sehr viele Dinge zu entscheiden. Wir haben auch sehr viele nicht schöne Themen auf dem Tisch. So. Dann bin ich auch teilweise nicht gut drauf. Und ich weiß aber aus meiner Erfahrung, wenn ich jetzt trainieren gehe oder laufen gehe, weiß ich, dass danach diese Probleme kleiner sind. Was rational völlig behämmert ist, aber ich fühle mich zu den Problemen danach anders. Das weiß ich, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und über das gute Gefühl danach, was ich mir reinhole, was ich haben werde, wenn ich gleich trainiert habe, schaffe ich meine Demotivation oder Lustlosigkeit zu überwinden, weil ich weiß, wenn ich das jetzt mache, geht es mir nachher besser. Wo ich nicht so gut bin, ist beim Andersrum. Da klappt es nämlich auch, aber bei mir nicht ganz so gut. Ich weiß, wenn ich mich vollfresse mit irgendeinem Scheiß, dass es mir danach schlechter geht. Und manchmal schaffe ich, das schlechte Gefühl mir reinzuholen und zu sagen, okay, ich esse das jetzt nicht, weil ich weiß, schon hinten raus fühle ich mich schlecht. Also es funktioniert in beiden Richtungen. Und beim Training funktioniert es bei mir sensationell. Das ist mein Disziplin-Booster sozusagen. Beispiel aus dem Alltag. Ich bin irgendwo unterwegs bei Kunden. Vortrag gehalten, es ist 19 Uhr abends. Ich muss noch 3 Stunden wohin fahren. Ich trainiere trotzdem eine Stunde. Weil ich weiß, ich bin fitter nach der Trainingsstunde. Ich kann danach besser Auto fahren. Ich bin wacher. Ich bin einfach energiegeladener. So, ich weiß das für mich. Und weil ich das weiß, kann ich das machen. Fühlen tue ich mich um 19 Uhr nach meinem Vortrag. Ganz und gar nicht so. Na, das heißt, das Thema Disziplin, das Thema Routine aufbauen, ein positives Gefühl zu Training zu entwickeln, das sind, glaube ich, die Sachen, die helfen, dass sowas nachhaltig funktionieren kann.
Ja, ist eine schöne Ergänzung. Das komplettiert auch das von mir Gesagte ganz gut.
Ja,
Natürlich ist es
unbedingt.
schön, wenn man sich einen Trainingsplan schreiben lässt, aussucht, der einfach so viel Spaß macht, dass das Training selbst Freude bereitet. Ja,
Macht's
dass
bei mir.
der
Es gibt auch
Weg.
Tage, wo ich richtig Bock drauf habe, wo ich weiß, wo heute steht, was weiß ich. Ich mag
Genau.
Kreuzheben ganz gerne und dann weiß ich,
Aber
ah geil, heute Kreuzheben, habe ich Lust, aber das ist halt die Ausnahme.
Egal wie geil der Plan ist, der wird nicht jeden Tag Spaß machen. Und er wird nicht
Nein.
jeden Tag so stark motivieren, dass man nur deshalb hingeht. Und diese Differenz muss man dann halt aus der Disziplin bedienen. Es ist wichtig.
Es wird sehr viele Tage bei euch geben, wie bei uns auch, wo ihr nach der Arbeit sagt, jetzt wäre Sofa geil. Und nicht, ich gehe jetzt noch ins Gym und mache da meine Sachen. Diese Tage wird es extrem oft geben, bei jedem von uns, wo du einfach sagst, boah, heute bin ich aber müde, heute, du hast immer Ausreden, wenn du willst. So, aber in dem Moment dann zu sagen, und da hilft eben wieder dieses, ich hack nochmal drauf rum, wenn man eine Zeit lang trainiert hat, und weiß, wie man sich nach dem Training fühlt, das versuchen hinzukriegen, sagen, ich fühle mich zwar gerade schlapp, aber ich weiß, wenn ich jetzt mich durchringe und die Stunde dahin gehe, dann fühle ich mich danach besser und bin dann der ausgeglichenere Familienvater, der ausgeglichenere Ehemann, was weiß ich. Also diese positiven Dinge sich immer wiederholen, wenn man diese Durchhänge hat. Und gibt's bei mir auch, es gibt auch mal einen Tag, wo ich es einfach bleiben lasse. Wo ich einfach sage, heute ist mir halt nicht danach.
Aber nicht zweimal hintereinander.
Nee, bei mir nicht oft, aber die Tage gibt's natürlich auch und ist dann auch mal in Ordnung. Wenn ich die Routine habe, dann mache ich es halt einen Tag später oder zwei Tage später.
Genau.
Nur wenn ich die Routine nicht habe, wenn ich da einfach das nicht einmal mache, sondern 10-mal nacheinander, dann wird es irgendwann wieder sehr, sehr, sehr schwierig, den Anschluss zu finden.
So, und um sich dieses Gefühl vor Augen rufen zu können, um diese Disziplin dann tatsächlich irgendwie abrufen zu können, dafür ist es auch wichtig, dass jemand, der vorher noch nie trainiert hat, das auch erstmal für, sagen wir mal, für 2 Monate einfach mal durchzieht. Mhm. Also mal machen, diese Erfahrungen sammeln und sich dann fragen, wie oft ging es mir nach dem Training denn schlechter als vorher? Und damit fallen dann alle weiteren Monate danach viel leichter.
Ja, super geiler Ansatz. Also das ist so, und dann sind wir wieder beim Punkt, warum ich euch empfehlen würde, wohin zu gehen, wo Profis sind. Weil wenn du dich nach einem Training schlechter fühlst, dann hast du halt irgendwas nicht richtig gemacht.
Oh ja, guter Punkt.
Hast dich halt, also, keine Ahnung, du kannst dich nach einem Five-Training schlechter fühlen im Sinne von mehr Schmerzen, wenn du völlig zu extrem reingehst am Anfang. Also wenn immer, wenn du dich völlig überforderst für alle Trainingsvarianten, also ob das jetzt, du läufst viel zu, wie ein Wahnsinniger, obwohl du es noch nicht kannst, du machst Beweglichkeit wie ein Wahnsinniger, gehst in den Hardcore-Yoga-Kurs von 100 Jahre nicht mehr bewegt oder du gehst ins viel zu schwere Krafttraining mit viel zu viel Volumen, wenn du ewig nichts gemacht hast, dann fühlst du dich schlechter. Also auch das, normalerweise fühlst du dich nach einem Training besser, energiegeladener. Und weil das jetzt hier über einen Podcast nicht möglich wäre, konsistent und vernünftig für alle Menschen da draußen festzulegen, wie das sein müsste, würde ich euch einfach empfehlen, wohin zu gehen, wo Profis sind. Oder euch selber reinzulesen oder YouTube zu gucken oder. Es gibt viele Möglichkeiten heute, sich schlauer zu machen. Aber man kann ganz viel Zeit sparen, wenn man sich von jemandem beraten lässt, der es einfach schon länger macht.
Ja, ich würde sogar so weit gehen,
dass... Ganz viel Frust auch sparen.
Ja, also Fehler, schlechte Erfahrungen kann man sich dadurch eben sparen.
Ja.
Und egal, wer das produziert oder geschrieben hat, kein Buch, kein Podcast, kein Video ersetzt die individuelle Korrektur von gut ausgebildeten, qualifizierten Trainerinnen und Trainern vor Ort, die sich auch so eine Bewegung von einem dann auch mal aus unterschiedlichen Perspektiven angucken können, die einem vielleicht ein Feedback dazu geben, ob das Bild, was man selbst vielleicht bei der Kontrolle im Spiegel sieht, sich auch von der Seite so mit dem Optimum deckt. Ja. Und deshalb natürlich jedes Interesse an Training, an Ernährung, an Gesundheit per se, heißen wir gut. Aber wenn man es noch nicht gelernt hat, wenn man da ganz blauäugig und ganz frisch rangeht an diese Trainingsthematik, dann geht's am schnellsten und am effektivsten einfach mit kompetenter Unterstützung.
Guck mal, Patrick, ich werde jetzt diesen Sommer schon 44 Jahre alt. Alter Falter. ich habe mit 14 Jahren angefangen zu trainieren.
Ja.
Also so richtig gezieltes Muskeltraining erst bei den Gewichthebern. Ich habe, glaube ich, mit 15 oder so meine erste Trainerausbildung gemacht. Das heißt, ich kann jetzt dann sagen, dass ich 30 Jahre Trainingserfahrung habe und seit 30 Jahren mich wirklich intensiv mit diesem Thema befasse. Aus Berufswegen und so weiter und so fort. Ich lasse mir meine Trainingspläne von anderen Trainern schreiben. Und ich schicke denen regelmäßig Videos von meinem Training und lasse mich korrigieren. Ob es ein Dirk Bernau ist oder dann jetzt gerade Dennis, weil ich so ein bisschen was Richtung Strongman mache oder. Ich könnte mir auch von dir einen Trainingsplan schreiben lassen, ohne Probleme. Na? Und ich würde von dir profitieren. Nicht, weil ich nicht selber irgendwas weiß, sondern einfach, weil man mit einem Trainer von außen oder einer Trainerin von außen immer noch mehr Erfolg haben wird. Ja. Das ist meine feste Überzeugung, weil du bist bei dir selber immer blind. Du machst bei dir selber immer eher die Sachen, die du gerne machst. Und all die, also gibt's tausend Sachen jetzt, die ich erzählen könnte, warum ich es nicht selber mache. Es ist nicht der Mangel an Wissen oder Quellen oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach dieses von außen jemand, der dich da durchführt, der mal guckt, der dann auch nüchtern guckt, wo du emotional bist, wird jeden weiter nach vorne bringen da draußen. Ja. Hundertprozentig. Und deshalb geht wohin? Lasst euch helfen, wiederholen uns, baut eine schöne Routine auf. Ich bleib dabei, für mich das sinnvollste Ziel, für die meisten, die jetzt zuhören, stärker werden. Und wenn ihr stärker geworden seid, werdet ihr euch wundern, was da für eine Kaskade von tollen Wirkungen auf euch reinprasseln und ihr euch besser fühlt. Und ja, ich hoffe, dass wir euch so ein bisschen was an die Hand geben konntet, wo ihr vielleicht jetzt sagt, ja, so auf die Art und Weise versuche ich es nochmal. Sozusagen nochmal Reset jetzt nach 2 Wochen. nochmal von neu starten, falls ihr nicht schon mit, oder wenn ihr jetzt gerade schon 2 Wochen jeden Tag trainiert habt, dann vielleicht jetzt mal 2 Tage Pause und dann sinnvoll anfangen. Weil dann habt ihr einfach die Chance, nachhaltig hinzukriegen. Und ich muss zum Abschluss nochmal sagen, es ist alternativlos. Also nicht jetzt unbedingt nur das Fitnessstudio, sondern Training ist alternativlos. So, es wird nicht auf wundersame Weise euer Leben besser, gesünder, fitter werden, wenn ihr es nicht angeht. Es gibt keine Alternative. Niemand wird es für euch machen. Ihr könnt es nicht kaufen. Ihr könnt, weiß ich nicht was, zaubern. Auch hier die vermeintlichen Medikamente können nicht zaubern. Ihr könnt es nur angehen. Also wenn ihr gesund leben wollt, fit bleiben wollt, dann geht's an.
Werdet stärker, Leute.
Werdet stärker. Wenn ihr stärker seid, wird's Leben geil.
So. Um Louis Sims zu zitieren, strong people are harder to kill.
Ja. Sollte ich mir mein Gym hängen. das ist ein geiler Spruch, vor allem da gibt's echt viel Evidenz zu, aber wir sind jetzt raus, reicht für heute. Danke euch fürs Zuhören. Wir werden vielleicht das noch 1-2 Sätze, also natürlich wie immer, das macht gar keinen Sinn, dass ich am Ende das sage, weil das sind am Ende eben nur noch die richtig Hardcore-Fans da, Patrick. Und die haben schon abonniert. Ich sollte wahrscheinlich mal am Anfang sagen, dass sie abonnieren sollen.
Ja.
Und teilen und kommentieren und weiß ich nicht. Aber sei es drum, wir werden auf jeden Fall dieses Jahr, letztes Jahr waren wir schon ganz gut unterwegs für unsere Verhältnisse, haben sehr brav sehr viel Content produziert und das werden wir dieses Jahr für euch versuchen oben zu halten. Viele Podcasts, viele Fachvideos, so dass ihr mit uns stärker und gesünder werden könnt. In diesem Sinne, wir sind raus auf ein geiles, starkes 2026 für uns alle. Patrick, vielen Dank.
Sehr gerne,
und, danke auch. Wir machen für heute Schluss und nächste Woche geht's weiter. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Macht's gut.